Wer in Teil 1 vielleicht noch gehofft hat, dass Bond hinter der nächsten Ecke auftaucht, darf jetzt endgültig umschalten. Wir sind mitten in Hitman. Agent 47 ist keine direkte Pop-Ikone, sondern eine Nummer, ein Werkzeug, entworfen für die perfekte Mission. Und genau darin steckt das eigentliche Rätsel. Was macht es mit uns, wenn ein Spiel uns belohnt, weil wir immer präziser, kälter und kreativer im virtuellen Töten werden? Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodivergenter Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann eben nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext. Willkommen zurück bei Neuroklar. Wir sind immer noch in Folge 7. Und wer gehofft hatte, dass James Bond uns diesmal die Welt rettet, weiß inzwischen, statt Glanz und Glamour haben wir kalte Präzision bekommen. Statt Martinis serviert uns dieser Abend den roten Faden einer Krawatte. Und an ihrer Spitze eben Agent 47. Im ersten Teil haben wir gesehen, wie die Serie begann. Mit engen Korridoren, linearen Leveln, einer Spielfigur, die mehr Werkzeug als Mensch ist. Wir haben erlebt, wie aus Bond ein Schatten wurde, aus Heldenhaftigkeit eine Leere. Wir haben gesehen, wie Hitman sich wandelte, vom Schlauch zum Sandkasten, von bloßer Mission zum Diorama des Todes. Wir haben Diana Burnwood gehört, die uns wie eine unsichtbare Begleiterin lenkt. Wir haben Zielpersonen beobachtet, die Karikaturen von Macht und Dekadenz sind. Und wir haben in Agent 47 geblickt. Nur um dort nichts zu finden. Keine Leidenschaft, keine Schwäche, kein Lächeln. Nur eine leere Fläche, auf die wir selbst projizieren. Und am Ende stand der Bruch. Drei Wege, eine Mission zu beenden. Scharfschuss, Gift oder Kronleuchter. Drei Methoden, drei Ethiken. Und doch, im Spiel zählt eben nur der Erfolg. Punkte, Sterne, Ranglisten. Keine Stimme fragt nach dem Warum. Das System interessiert sich eben nur für das Wie. Die offene Frage. Damit sind wir an einem Punkt, an dem Hitman keine bloße Unterhaltung mehr ist. Er ist ein Spiegel. Ein Spiel, das uns belohnt, wenn wir Muster erkennen, wenn wir Strukturen stören, wenn wir präziser und kälter handeln als zuvor. Und genau das hier stellt die große Frage, die wir in dem zweiten Teil bearbeiten werden. Was macht es mit uns, wenn ein Spiel uns belohnt, weil wir immer präziser, kälter und kreativer im virtuellen Töten werden? Es ist keine einfache Frage. Vielleicht lautet die Antwort gar nichts, weil wir wissen, es ist ein Spiel. Vielleicht lautet sie aber auch sehr viel, weil Spiele nicht nur Ablenkung sind, sondern Übungsräume, Spiegel unserer Wünsche und unserer Ängste. Hitman ist nicht brutal, weil es Blut spritzen lässt. Es ist brutal, weil es uns zwingt, Entscheidungen zu treffen und uns dabei nie moralisch in die Quere kommt. Es nickt, wenn wir das System verstehen. Es belohnt, wenn wir darin besser werden. Und es schweigt, wenn wir uns fragen, warum wir viel Freude an dieser Kälte empfinden. In diesem zweiten Teil werden wir uns die großen Dioramen der Reihe ansehen. Paris, Sapienza, Hokkaido und Miami. Orte, die wie Miniaturwelten wirken und doch nur für ein Ziel existieren. Wir werden die Figuren betrachten, die uns darin begegnen, die Karikaturen von Macht, die wir beseitigen sollen. Wir werden die Rolle von 47 noch einmal spielen, als Hülle, die uns zwingt, über uns selbst nachzudenken. Und wir werden am Ende auf die Reflexion zurückkommen. Was bedeutet es, wenn wir Kreativität nur darin erleben, Systeme zu zerstören? Wenn Perfektion nicht im Aufbau liegt, sondern im präzisen Abriss? Das ist die Frage, die wir heute beantworten wollen. Und so öffnet sich nun der Vorhang für den zweiten Akt. Die Bühne ist größer geworden, die Figuren zahlreicher, die Möglichkeiten unüberschaubar. Doch am Ende bleibt alles reduziert auf diese einzige Aufgabe: Ziel lokalisieren, Ziel eliminieren und Mission erfüllt. Kapitel 4: Hitman ist mehr als ein Spiel. Es ist eine Sammlung von Bühnenbildern. Jede Mission wirkt wie ein Miniaturtheater. Präzise entworfen, volle Figuren und voller Abläufe. Orte, die auf den ersten Blick lebendig wirken und doch nur eine Funktion haben, uns die Möglichkeit zu geben, zuzuschlagen. Paris, Glanz im Scheinwerferlicht. Beginnen wir in Paris, der vielleicht ikonischsten Mission der modernen Trilogie. Ein Palast, ausgeleuchtet von Kronleuchtern und Kameras. Auf dem Laufsteg Models, im Saal Journalisten, Stars und Neugierige. Die Atmosphäre ist voller Luxus und voller Glanz. Jeder Schritt hallt wieder, jeder Blick ist kontrolliert. Mitten in der Szene stehen unsere Ziele: Viktor Novikov und Dalia Margolis. Figuren der Macht, in feinem Zwirn und mit Netzwerken, die ganze Staaten beeinflussen. Sie bewegen sich durch die Menge, umgeben von Wachen, und doch wirken sie unantastbar. Das Besondere an dieser Mission? Wir tauchen in eine Welt ein, die gleichzeitig realistisch und surreal wirkt. Eine Fashion-Show, die uns die Vergänglichkeit von Schönheit zeigt. Und wir sind die unsichtbare Störung. Wir können uns unter die Models mischen, wir können als Kellner auftreten, wir können das Kronleuchterseil durchtrennen. Paris ist kein Level, es ist eben ein Diorama, ein lebendiges Modell, das uns das Gefühl gibt, Teil einer Welt zu sein, die nur existiert, damit wir sie brechen. Sapienza. Sonne über der Leiche. Eine italienische Küstenstadt, strahlend im Sonnenlicht. Bunte Häuser, enge Gassen, ein Platz voller Touristen. Es wirkt wie Urlaub. Und mittendrin eine Villa mit Garten, in deren Kellern ein Labor für Biowaffen verborgen liegen soll. Die Dualität ist perfekt. Oben Leichtigkeit, unten Abgrund. Wir schlendern durch die Stadt, hören Gespräche über Pizza und Alltag. Doch jeder Schritt kann uns in den Tod führen. Das Spiel macht uns zum Störgeräusch einer sommerlichen Idylle. Sapienza zeigt die ganze Kunst von Hitman. Ein Ort, so detailliert und schön, dass wir fast vergessen, weshalb wir hier sind. Doch in Wirklichkeit existiert die ganze Stadt nur für unsere Mission. Eine Kulisse, die ihre Lebendigkeit vortäuscht, damit wir den Moment genießen, bevor wir ihn zerstören. Hokkaido, Präzision im Schnee. Hokkaido bringt uns in eine Klinik, die futuristisch wirkt wie in einem Science-Fiction-Film. Automatische Türen, sterile Flure, ein Operationssaal, in dem Reiche und Mächtige sich behandeln lassen. Ein Kontrast zu Sapienza könnte kaum größer sein. Keine Sonne, keine Leichtigkeit, sondern Präzision, Technik und Rolle. Hier wird das Spiel fast zu einer Meditation. Jeder Schritt hallt auf den Gängen wieder. Jeder Raum ist funktional. Jeder Blick wird überwacht. Die Klinik ist Symbol. Ein Ort, der Leben retten soll. Und doch wird er zur Bühne für unseren Auftrag. Das macht die Absurdität so stark. Ein Raum für Heilung wird zum Raum des Todes. Nur weil wir darin sind. Miami. Geschwindigkeit und Lärm. Und dann war da noch Miami. Ein Straßenrennen. Neonfarben und Motorlärm. Eine Mission voller Energie. Voller Chaos. Menschen jubeln, Kameras blitzen und Autos rasen. Es ist die lauteste Bühne der Trilogie und gerade deshalb so faszinierend. Wir können uns als Mechaniker verkleiden, die Boxengasse infiltrieren, das Auto sabotieren. Wir können uns unter die Zuschauer mischen, im Lärm verschwinden, im Jubel töten. Miami zeigt, Hitman ist nicht auf Stille angewiesen. Auch im größten Spektakel können wir uns unsichtbar machen. Gerade im Lärm ist die Präzision am stärksten, weil niemand sie erwartet. Routine als Falle. Alle diese Orte, Paris, Sapienza, Hokkaido und Miami, wirken wie lebendige Welten. Doch sie sind einfach nur Kulissen. Sie sind Uhrwerke. Jede Figur hat eine Routine. Der Koch geht in die Küche. Der Bodyguard macht seine Runde. Das Model betritt die Bühne. Und der Rennfahrer, der steigt ins Auto. Die Routinen sind immer die Grundlage unseres Spiels. Ohne sie könnten wir nicht planen. Ohne sie gäbe es keine Lücke, keinen Moment, in dem wir zuschlagen könnten. Und genau das macht wiederum Hitman so faszinierend und so unheimlich. Es zeigt, wie Ordnung zugleich Sicherheit und Falle ist. Routinen geben Halt. Aber sie machen auch berechenbar. Wer die Muster kennt, hat die Macht. In diesen Dioramen sind wir mehr als Spieler. Wir sind eben die unsichtbaren Choreografen. Wir beobachten, wir warten, wir setzen den Trigger. Wir schreiben das Drehbuch für eine Szene, dessen Pointe der Tod ist. Wir spüren die Macht, wenn alles aufgeht, wenn der Kronleuchter im richtigen Moment fällt. Wenn das Gift genau zur richtigen Zeit wirkt. Wenn ein Auto in Flammen aufgeht, während die Menge jubelt. Diese Momente sind in gewisser Weise befriedigend, nicht weil wir Gewalt ausüben, sondern weil wir ein perfektes System gemeistert haben. Und doch bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Denn all diese Welten sind wunderschön. Paris, Sapienza, Hokkaido und Miami. Sie sind so detailliert, dass wir darin verweilen wollen. Doch wir wissen, sie existieren nur, damit wir sie zerstören. Das macht Hitman so doppeldeutig. Es ist ein Spiel, das uns Schönheit schenkt und uns gleichzeitig zwingt, diese Schönheit als Bühne des Todes zu begreifen. Wir genießen die Architektur, die Atmosphäre und die Details. Gleichzeitig wissen wir, dass es eben nur eine Kulisse ist. Die Schönheit ist Tarnung. Der Abgrund liegt darunter. Wir haben gesehen, wie sie uns faszinieren und wie sie uns verführen. Wir haben gespürt, wie befriedigend es ist, Systeme zu durchschauen und sie im richtigen Moment zu brechen. Doch die Frage bleibt offen. Wenn wir so viel Freude daran haben, immer präziser, kälter und kreativer im Töten zu werden, was bedeutet das für uns? Kapitel 5 – Entscheidung und Konsequenz. In Hitman geht es nicht darum, ob ein Ziel stirbt. Die Entscheidung ist eh längst gefallen, noch bevor wir überhaupt das Level betreten. Die einzige Frage lautet, wie? Und genau in dieser Reduktion liegt die ganze Wucht und die ganze Leere des Spiels. Wie vorher erwähnt, sind die Zielpersonen in Hitman fast nie neutrale Menschen. Sie sind eben Karikaturen von Macht und Dekadenz. Und genau diese Überzeichnung erfüllt einen Zweck. Sie rechtfertigt die Mission. Wir sollen gar nicht zweifeln, ob es richtig oder falsch ist. Die Figuren werden so inszeniert, dass der Tod für uns als notwendig erscheint. Und genau das ist die Falle. Denn wenn unsere Opfer nur Symbole sind, dann brauchen wir keine Moral. Wir sehen nicht die Person, sondern die Rolle. Und damit wird Töten zur Mechanik. Das Spiel gibt uns Freiheit, scheinbar unendlich. Wir dürfen entscheiden, ob wir Gift oder Schusswaffe nutzen, Unfall oder Nahkampf, Verkleidung oder Chaos. Aber diese Freiheit ist trügerisch, denn das Ziel bleibt immer dasselbe: Eliminierung des Ziels. Ganz gleich, welchen Weg wir wählen, das Ende ist immer vorgegeben. Unsere Kreativität bewegt sich nur innerhalb von engen Grenzen eines Systems, das keine Alternative kennt. Wir können den Tod inszenieren wie eine Kunstform, aber wir können ihn nicht verhindern. Und genau das macht die Frage so bedrückend. Was sagt es über uns aus, wenn wir Freude daran finden, immer bessere Varianten derselben Tat zu erfinden? Hitman selbst schweigt wiederum. Er kommentiert nie unsere Wahl. Er fragt nicht, warum hast du den Kronleuchter fallen lassen? Er fragt nicht, warum hast du das Gift benutzt, statt der Pistole? Das Spiel kennt keine moralische Skala. Es kennt, wie gesagt, nur Effizienz. Je sauberer, je präziser, desto höher die Wertung. Die Moral ist in dem Fall abwesend und genau dadurch macht sie sich eben bemerkbar. Denn während wir spielen, merken wir irgendwann, es geht nicht mehr nur um die Tat, sondern um Perfektion. Wir wollen nicht töten, um zu töten. Wir wollen die perfekte Mission. Das Töten wird sozusagen zur Mathematik, zur Gleichung. Ziel plus Methode gleich Erfolg. Und hier öffnet sich wieder die Brücke zur Realität. Wie oft belohnen Systeme nicht Moral, sondern Ergebnis? In der Wirtschaft zählt der Profit, nicht die Menschlichkeit. In der Bürokratie zählt die abgearbeitete Akte, nicht das Schicksal dahinter. In der Politik zählt das Bild in den Medien, nicht die Wahrheit im Hintergrund. Hitman übertreibt diese Logik, bis sogar ins Extreme. Aber vielleicht erkennen wir sie deshalb so gut, weil wir sie schon kennen. Wir funktionieren in Systemen, die uns nicht nach warum fragen, nur fragen, wie schnell und wie gut. Für neurodivergente Spieler und Spielerinnen liegt in dieser Struktur ebenfalls ein Reiz und ein Risiko. Das Reizvolle ist Ordnung, die berechenbar ist, Routinen, die nachvollziehbar sind, Systeme, die man verstehen und meistern kann. Das Risiko wiederum, dass man die Logik des Systems so sehr verinnerlicht, dass die Frage nach dem Sinn verschwindet. Dass Kreativität nur darin besteht, die Regeln besser auszunutzen, statt sie zu hinterfragen. Hitman spiegelt damit ein Muster, das viele neurodivergente Menschen im Alltag kennen. Perfektion im Detail, aber manchmal ohne Blick für das große Ganze. Und genau darin liegt die Spannung zwischen Struktur und Freiheit, zwischen Muster und Moral. Und so merken wir beim Spielen, die eigentliche Figur ist nicht Agent 47. Es sind wir selbst. Wir entscheiden, ob wir geduldig warten oder hektisch improvisieren. Wir entscheiden, ob wir leise oder laut oder subtil bzw. grotesk vorgehen. Wir entscheiden, ob wir uns in der Menge verstecken oder die Bühne spektakulär einreißen. Doch was sagt unsere Wahl über uns aus? Spielt es eine Rolle, ob wir den Unfall bevorzugen statt den Scharfschuss? Zeigt es etwas über unsere Persönlichkeit, wenn wir den subtilen Weg wählen oder den dramatischen? Das Spiel gibt uns hier keine Antwort, aber es zwingt uns eben, eine Frage zu stellen, für den, der möchte. Am Ende jeder Mission sehen wir Statistiken, Zeit, Effizienz und Präzision. Doch das System kennt keine ethischen Folgen. Die Welt bleibt unberührt. Wir gehen zum nächsten Auftrag, als wäre nichts geschehen. Das ist vielleicht die größte Fiktion von Hitman. Dass Handlungen keine Konsequenzen haben. Dass wir alles neu versuchen können. Dass die Welt unendlich ist, solange wir die Muster erkennen. In der Realität wissen wir, jede Tat hat Folgen. Doch im Spiel dürfen wir so tun, als wäre alles nur eine Probe. Das macht Hitman so befriedigend und gleichzeitig so verstörend. Kapitel 6 – Nachhall. Die Frage, die uns durch die zweite Hälfte getragen hat, ist klar. Was macht es mit uns, wenn ein Spiel uns belohnt, weil wir immer präziser, kälter und kreativer im virtuellen Töten werden? Es wäre zu einfach, sie mit einem einzigen Satz zu beantworten. Doch Hitman zwingt uns genauer hinzusehen, so wie wir im Spiel die Muster erkennen müssen, um erfolgreich zu sein. Zuerst eine einfache Wahrheit. Hitman verändert uns nicht, indem es uns zu Killern macht. Es verändert uns, weil es uns zeigt, wie leicht wir Systeme akzeptieren, die keine Moral kennen. Wir lernen, dass Präzision belohnt wird. Wir lernen, dass Kreativität zählt, aber nur, wenn sie das System nicht sprengt, sondern optimiert. Wir lernen, dass Effizienz wichtiger ist als Sinn. Macht etwas mit uns, denn diese Logik ist uns nicht fremd. Sie ist Alltag. Die Philosophie der Effizienz. Hitman ist in Wahrheit keine Gewaltfantasie, sie ist eine Metapher. Es zeigt, wie Systeme funktionieren, die nur auf Ergebnisse schauen. Ob Wirtschaft, Politik oder Bürokratie. Überall zählt, dass wir liefern. Das Warum verschwindet, das Wie wird der einzige Maßstab. Agent 47 ist nicht deshalb unheimlich, weil er tötet. Er ist unheimlich, weil er das perfekte Abbild einer Arbeitskraft ist. Makellos, emotionslos und effizient. Eine Figur, die nie fragt, nur ausführt. Und wir als Spieler übernehmen diese Rolle freiwillig. Wir finden Freude daran, weil das System uns belohnt. Wir fühlen uns kompetent, wenn wir es meistern. Doch Kompetenz ohne Moral ist gefährlich. Es ist wichtig zu unterscheiden. Wir lieben nicht das Töten an sich. Wir lieben den Plan, dass das Puzzle aufgeht, die Routine, die wir durchschauen, die Perfektion, wenn eben alles passt. Und genau hier liegt die Ambivalenz. Hitman befriedigt nicht den Wunsch nach Kontrolle in einer chaotischen Welt. Es bietet uns Raum, in dem es alles nachvollziehbar macht, jede Figur berechenbar wird, jedes System klar strukturiert ist. Doch die Pointe bleibt dieselbe. Am Ende ist die einzige Kreativität, die wir haben, eine Kreativität der Zerstörung. Am Ende bleibt Agent 47 eine leere Maske. Er hat keine Freude, keine Trauer, keine Liebe und keine Angst. Er ist die Verkörperung der Funktion. Und genau darin liegt die Warnung. Wenn wir Systeme zu ernst nehmen, wenn wir uns zu sehr an Effizienz binden, riskieren wir selbst, zu leeren Masken zu werden. Wir funktionieren, aber wir leben nicht. Wir erfüllen Missionen, aber wir stellen keine Fragen mehr. Hitman ist ein Spiegel dieser Gefahr. Er zeigt, wie befriedigend es sein kann, nur eine Aufgabe zu erfüllen. Und wie beunruhigend es ist, wenn wir merken, dass das allein nicht genügt. Doch die Leitfrage kehrt zurück. Was macht es mit uns, wenn wir belohnt werden, immer präziser, kälter, kreativer im Töten zu sein? Es macht uns nicht zu Mördern, aber es zeigt uns, wie leicht wir Systeme akzeptieren, die Belohnung an Effizienz verknüpfen. Es zeigt uns, dass wir Freiheit fühlen, wo die Wahrheit nur eine engere Wahl ist. Es zeigt uns, dass wir uns in unserer Kreativität entfalten, aber nur in einer Struktur, die vorgegeben ist. Und genau hier liegt die Illusion. Freiheit, die in Wahrheit nur Variation ist. Kreativität, die in Wahrheit nur Optimierung ist. Erfolg, der in Wahrheit nur Konformität ist. Und somit bleibt am Schluss praktisch noch eine Frage, die über Hitman hinausgeht. Wenn ein System dir das Gefühl von Kreativität gibt, aber nur darin, dass du die Zerstörung perfektionierst. Was sagt das über deine Freiheit? Schlussgedanke. Hitman ist kein Bond. Er ist kein Glamour, kein Martini und keine Weltrettung. Er ist ein Spiegel. Ein Spiegel, der uns zeigt, wie leicht wir uns mit Effizienz zufrieden geben. Wie schnell wir Kreativität im Bruch statt im Aufbau suchen. Wie kalt Systeme uns machen können, wenn wir sie zu sehr verinnerlichen. Und vielleicht ist das auch die Antwort auf die Leitfrage. Hitman macht uns nicht kalt. Aber es zeigt uns, wie nah die Kälte immer schon in uns liegt und wie schnell wir bereit sind, sie als Spiel zu akzeptieren. Und damit endet unsere Reise durch Folge 007. Eine Zahl, die seit Jahrzehnten für Glamour, Weltrettung und den wohl bekanntesten Agenten der Kinogeschichte steht. Doch Bond hat in dieser Episode keinen Martini bekommen. Er bekam etwas anderes serviert. Einen Hitman. Wir sind durch enge Korridore geschlichen, durch Villen und Paläste, durch Modenschauen und Labore sowie Kliniken. Wir haben Agent 47 erlebt, nicht als Held, sondern als leere Maske. Wir haben Diana gehört, die uns im Ohr lenkt. Wir haben Zielpersonen gesehen, die Karikaturen von Macht und Dekadenz sind. Und wir haben Systeme studiert, die uns belohnen, wenn wir präziser, kälter und kreativer im virtuellen Töten werden. Am Ende bleibt die Frage, die wir am Anfang gestellt haben. Was macht das mit uns? Vielleicht nichts, vielleicht alles. Denn Hitman verändert uns nicht, indem es uns brutalisiert, sondern indem es uns spiegelt. Wie leicht wir Systeme akzeptieren, die ohne Moral auskommen. Hitman endet nie nach einem Auftrag. Es wartet immer der nächste, noch größer, noch komplexer, noch gefährlicher. Ich danke euch, dass ihr auch diesmal mit auf dieser Reise wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören und mitzudenken. Und wie immer gilt, dies ist nicht das Ende. Es ist nur ein Kapitel. Denn die nächste Geschichte wartet schon. Und wer Lust hat, kann gerne einen Kommentar hinterlassen. Bis dahin, euer Neuroklar.